Freunde des italienischen Automobils und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italo Life, dem Italo-Podcast. Meinem heutigen Gast habe ich, ja, man könnte sagen, ein bisschen was zu verdanken, obwohl ich ihn vor heute noch nie persönlich getroffen habe, tatsächlich. Er hat allerdings ja, meine Anfangszeit, was das Punto-Fahren angeht, also für alle, die es nicht wissen, ich fahre ja seit meinem 18. nur Italiener und mein erstes Auto war ein Punto Kult damals, der 176er. Und der junge Mann, der hier zu meiner Rechten sitzt, der hat tatsächlich mit dazu beigetragen, dass ich in diese ganzen Materie so ein bisschen eintauchen konnte und ja, doch auch ein bisschen was lernen konnte, was ich tatsächlich bis heute noch brauchen kann. Für alle, die sich fragen, ja, warum, wieso, weshalb, das erfahrt ihr später. Aber erst einmal darf ich recht herzlich den Marc bei mir begrüßen. Hallo Marc.
Hi.
Marc, für die Leute, die dich jetzt vielleicht auch nicht so auf dem Schirm haben, stell dich doch mal kurz vor. Ja, wer bist du so, was machst du so, wo kommst du her?
Ja, er hat mich ja schon mit Namen benannt. Ich bin der Marc, ich bin 38 Jahre alt, habe erst seit 2005 meinen Führerschein und fahre seitdem italienische Autos.
Schon mal sehr sympathisch. du sagst seit 2005, das heißt, du hast den relativ spät gemacht, ne?
Ich habe den relativ spät gemacht, weil ich früher in Berlin gelebt habe und
da brauchst du kein Auto.
Brauch da kein Auto, es kam alles erst später. Mhm. Wo ich dann bei der Bundeswehr war und dann wurde das alles immer ein bisschen interessanter und da musste irgendwann der Führerschein her. Den habe ich dann im Wehrdienst immer abends gemacht.
Schön auf Steuerkosten, nicht beim Bund gemacht?
Nee, den musste ich privat machen. Ah,
ich hätte den ja beim Bund gemacht.
Nee, da wurde er mir nicht angeboten.
Ah, okay, dann nicht. Ich weiß noch, ein Kumpel von mir oder ein ehemaliger Kumpel, mit dem habe ich heute keinen Kontakt mehr, der hat tatsächlich beim Bund seinen Führerschein gemacht auf Staatsnacken. Und der hat sich den bezahlen lassen und während der Arbeitszeit den Führerschein gemacht.
Ja, ich habe den damals in Bayern im tiefsten Winter gemacht. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern.
Direkt Schneekettenfahren üben.
Ja, nicht ganz, aber man hat teilweise die Straße nicht mehr richtig erkannt. Also es war schon eine harte Probe, dann nachher auch bei der Prüfung. Also,
das glaube ich gern. Womit fing denn dann autotechnisch bei dir alles an damals?
Ja, also eigentlich mit Abschluss des Führerscheins. Ne, das begann ja so im Februar 2005 war das, meine ich. Und da ging man halt auf die Suche. Damals bin ich mit meinen Eltern durch Autohäuser geschlappt. Ne? Da haben wir uns den Polo 6N, glaube ich, damals angeguckt. Und der war da schon schweineteuer, da haben gesagt.
Das war ja zu der
als
Zeit
Einstieg,
das aktuelle Modell, ne?
Ja, ja, genau. Das war um die Zeit, oder der 6N2. Was? Ja, 6N2. Der war als Gebrauchter für einen Einstieg einfach zu teuer. Für mich als junger Kerl waren einfach damals 7.000 Euro einfach nicht machbar. Und meine Eltern sind dann mit mir los, weil ich halt auch überhaupt gar keine Erfahrung hatte. Und dann sind wir an ein Toyota-Autohaus geraten. Und da stand er denn. Also das war ein mintgrüner Punto. 1,2 Liter, 60 PS, die SX-Variante, genau.
Das einzig vernünftige Auto beim Toyota Autohaus.
Genau, da stand auch noch ein Mazda oder so, aber, oder ein Nissan Micra, aber das wollte ich nicht fahren, das war nicht meine Welt. Und der Punto sah einfach am sportlichsten aus, sage ich mal so.
Ja, also ich kann das durchaus nachvollziehen, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, als es damals darum ging, dass ich mein erstes Auto kriegen sollte. Waren wir auch bei so einem Gebrauchtwagen-Fähnchenhändler. Und ich habe erst in einem Golf 3 Cabrio gesessen. Und ich habe da drin gesessen und habe gesagt, na, irgendwie, das fühlt sich falsch an.
Ein bisschen bieder, ne?
Ja, bieder nicht unbedingt, aber ich weiß nicht. Also davor waren wir noch bei einem anderen Händler. Da habe ich in so einem Peugeot 106 als Fünftürer gesessen. Und das war auch, das fühlte sich alles irgendwie falsch an. Und dann habe ich bei dem zweiten Händler, wo ich, während ich in dem Golf saß, habe ich in der hintersten Ecke einen silbernen 176er Punto gesehen und habe direkt gesagt, da möchte ich mich mal reinsetzen. Mhm. Man muss dazu sagen, ich war im Vorfeld komplett unvoreingenommen. Es war mir total egal, was ich als erstes Auto fahren würde. Und ich habe dann mich da reingesetzt und habe gesagt, der ist es. Ich will den und keinen anderen.
Ja.
So bin ich dann auch zu den Italos gekommen.
So war es bei mir auch. Also
kann es durchaus nachvollziehen.
Und der stand da auch bei dem Autohändler auf so einer Rampe, also so ein bisschen angeschrägt, ne? Also auch so ein bisschen sportlich hingestellt. Und da habe ich dann auch gesagt, der ist es. Und dann haben wir damals nicht lange rum überlegt. Das Auto wurde dann irgendwann gekauft. Zusammen mit meinen Eltern. Meine Mutter hat das damals als erstes angemeldet, wegen den Prozenten.
Ja, gut.
Das war einfach
also
die beste Alternative.
Ich glaube, das ist bei jedem Fahranfänger so, dass erstmal die Eltern den Kopf herhalten müssen.
Genau. Und so bin ich dann halt zu meinem ersten Auto gekommen und hatte dann ein Berliner Kennzeichen.
Hast aber nicht mehr in Berlin gelebt, ne?
Zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr, nee.
Okay, das heißt, wenn über die Eltern angemeldet ist, dann in Berlin angemeldet. Genau. Und wo hast du damals gelebt zu dem Zeitpunkt?
Zu dem Zeitpunkt habe ich in Bonn gewohnt.
Ah, in Bonn, warst schon Rheinländer.
Ja, nicht ganz. Ne?
Ja, sehr schön. Wie ging es denn dann weiter autotechnisch? Was hast du, oder beziehungsweise was hast du an dem ersten Auto damals so gemacht?
An dem ersten Auto habe ich am Anfang zuerst den Sportluftfilter getauscht, weil ich dachte, das klingt gut und ich hatte davon auch gelesen.
Es bringt 15 PS.
Ja, so in der Richtung. Das hat man immer gedacht, aber war nicht so. Und war am Anfang ziemlich enttäuschend. Und dann kamen halt so kleine Gimmicks wie, weiß nicht, die Standlichter getauscht oder die Kennzeichenbeleuchtung getauscht. Das waren so kleine Dinge. Aber mehr kam zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Hm.
Das hat sich alles eigentlich erst so ein bisschen später entwickelt.
Du warst dann erstmal total enttäuscht, dass mit dem Austausch des Sportluftfilters der nicht gemacht hat.
Nee, ich hatte eigentlich einen dumpferen Sound erwartet. Aber das ist da in dem Moment nicht gekommen, weil das war ja nur so ein Austausch
Sportluftfilter. Die K&N-Matte, oder?
Nee, das war ja so ein Ringfilter.
Und, ach so, ja.
Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Marke der war. Das war kein K&N, aber es war auch ein Sportluftfilter, genau.
Hm.
So ein drahtiger.
Aber halt nicht so ein Pilz oder so.
Nee. Ich wollte das alles legal halten. Zu Anfang.
Wohlbemerkt am Anfang. Ja, ich kenne das. Und irgendwann denkst du dir, legal, illegal, scheißegal.
Ja, die meisten Dinge... oder Ideen, die ich mir geholt habe, habe ich mir damals halt auch aus dem Internet geholt. Ist ja klar, man hat sich vor die Kiste gehangen, hat geguckt, was kann man an dem Auto machen. Kostengünstig erstmal, weil war ja nicht viel da. Und so habe ich das alles so ein bisschen 2005 rum verfolgt.
Jetzt sprichst du schon ein Thema an, wo ich eigentlich gleich erst zu kommen wollte, aber ich glaube, das passt hier ganz gut hin. Wie du schon sagtest, ne, so Kleinigkeiten gemacht und im Internet zusammengesucht. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie da die Konstellation war, aber das wirst du uns ja gleich beantworten. Für alle, ich habe es ja eben schon angekündigt, dass du mit dafür verantwortlich warst, für Sachen, die ich am Auto gemacht habe oder noch machen wollte. Und zwar bin ich damals seinerzeit auch erstes Auto, Punto, ne? Was machst du? Guckst du mal im Internet. Auf eine Seite gestoßen, wo die eine How-To-Kategorie hatte, wo von Nutzern, also es war so eine Art Forum, würde ich es mal so beschreiben, von anderen Nutzern so Anleitungen hochgeladen wurden, wie sie Sachen am Auto verändert haben. Und diese Seite hat mir extrem dabei geholfen, mich in diese Materie des Schraubens und speziell des Punto-Schraubens so ein bisschen hineinzufinden. Das war die Seite puntotreffen.de. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du hast so ein bisschen erst selber dir was zusammengesucht. Damals gab es ja diese Seite noch nicht, weil, wenn ich das richtig im Kopf habe, du die mit ins Leben gerufen hast.
Kann man so sagen, ja.
Dann erzähl uns doch mal, wie es dazu gekommen ist.
Ja, ich sagte ja eben, dass ich mich damals immer in einem Forum befunden habe und da darin rumgeschaut war. Das war damals das Auto-Extrem-Forum. Ich weiß nicht, wer das
Klassiker.
Kennt. Das ist ein richtig guter Klassiker,
genau. Also ich glaube, egal welchen Suchbegriff du bei Google eingibst, der irgendwas mit Autos zu tun hat, unter den Top 3 Anzeigen oben ist immer Auto-Extrem-Forum. Immer.
Ja, aber ich fand das prima, weil es war jede Marke, jedes Modell vertreten. Und ja, am meisten war halt los im VW-Bereich und halt im Fiat-Bereich. Und insbesondere halt auch der Punto-Bereich, der war da sehr gut, ja, da waren sehr viele Leute unterwegs und da habe ich mich halt immer belesen. Und irgendwann kam es halt dazu, ich weiß nicht, wer es damals ins Leben gerufen hat, aber da ging es darum, sich mal zu treffen. Ne? Und dann hat man in dem Forum ein neues Thema aufgemacht und hat gesagt, wer ist dabei, wir treffen uns dann und dann und da und da. Das war zu diesem Zeitpunkt, ich meine, der 2.10.2005 in Frechen. Hm. Und dann wurde eine Liste fortgeführt, wer ist dabei? Dann haben sich die Leute da gemeldet, ich komme auch und ich komme auch. Und ich hatte halt auch Interesse, da mitzumachen und habe mich einfach auch mal gemeldet. Und dann kam der besagte Tag, dieses Treffen. Und ich muss sagen, ich war echt hin und weg, weil es waren ja so viele Leute. Und damit hatte ich auch gar nicht gerechnet, dass da so viele erscheinen. Nur aus diesem Bereich. Ich denke mal, es hat sich der Termin auch in anderen Foren rumgesprochen, aber die waren mir in dem Moment gar nicht bekannt oder da hatte ich überhaupt gar keinen Einblick. Und ja, ich war damals baff, wer da alles so kam. Und das waren halt auch alles Leute, die ich später dann halt auch in anderen Foren wieder gesehen habe.
Man muss kurz, als kurzen Einschub muss man dazu sagen, für die jüngeren Hörer unter euch, Foren sind die Dinger, die es vor Facebook und Instagram gab. Und das war damals auch nicht so wie heute, wenn du so eine Facebook-Veranstaltung machst, sondern das musste wirklich noch ein bisschen intensiver also organisiert werden, damit man sich da mal zusammenfindet.
Ja, damals gab es auch keine WhatsApp-Gruppen mehr, ja, wo man sich verabredet hat. Das gab es einfach nicht. Und dann hat man halt diese Themen gehabt, die man dann erstellt hat und wenn es um Treffen ging. Und dann haben sich die Leute gemeldet und dann hat man sich getroffen. Und so war es halt auch an diesem Tag dann, wo ich dann dahin bin. Und ja, war ganz interessant. Ah, ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch eine Soundbox in meinem Auto. Die hatte ich dann auch schon drin. Das war so das Interessanteste
an meinem Auto,
aber das war es dann auch schon.
Brauchte man damals.
Ja, das musste man haben. Hat irgendwie jeder gehabt. Ne?
Ja, die schöne Bassrolle im Kofferraum.
Nee, es war eine Box, die ich Tatsache in der Realschulzeit im Handwerken oder im Werken
selbst
gebaut hatte.
Ich weiß noch, ich hatte in meinem Punto damals, in dem ersten, hatte ich auch so eine Box hinten im Kofferraum stehen. Die habe ich gebraucht gekauft von einem damaligen Bekannten. Und das Ding war so riesig, ich hatte nachher nur noch die Hälfte an Kofferraum. Also die hat wirklich den Kofferraum quasi einmal mittig geteilt. Ich hatte links die Box stehen und rechts Platz für den ganzen anderen Krempel.
Ja, bei mir hat genau noch so eine Wasserflasche, so eine Wasserkiste reingepasst.
Ja, so ungefähr.
Ja, so eine 12er.
Und dann war der Kofferraum voll.
Genau. Ja, es ist dann halt an diesem Tag zu zahlreichen Bildern gekommen. Die wurden dann halt auch bei Autoextrem veröffentlicht. Und das waren halt viele, viele Beiträge, viele, viele Fotos. Und ich hatte, glaube ich, auch noch welche gemacht. Weiß ich jetzt nicht mehr so genau.
Das waren noch die Zeiten der Digitalkameras damals.
Genau.
Ne? Da gab es auch keine Smartphones.
Da gab es die Smartphones schon, aber nicht mit der Qualität, die man halt heute so kennt.
Ja gut, waren ja die Anfangszeiten der Smartphones. Ne? Ja. Da hießen hier noch Touch-Handys.
Da hatte ich noch nicht mal eins. Ich hatte noch so ein Motorola zum Aufklappen.
Ach, geil.
Mit Tasten, aber mit Display schon. Ne? Also das war schon, also mit Farbdisplay, das war schon da.
Und mit Kamera, wo du dann gefühlt überhaupt nichts drauf erkannt hast, weil die nur aus 3 Pixeln das Bild zusammengesetzt hat.
Genau.
Cool.
Ja, und ich fand aber damals, dass man das vielleicht auch alles zusammenfassen könnte. Ne? Und dann habe ich mich, meines Erachtens war das einen Tag später, dann hingesetzt und habe meine Fähigkeiten, die ich mal irgendwann erworben hatte, in Sachen Homepage bauen, genutzt und habe die Bilder zusammengefasst und habe eine Seite ins Leben gerufen. Die war ein paar Tage später online. Und weil ich keinen besseren Namen wusste, habe ich einfach die dann puntotreffen.de genannt.
Hm.
Und so kam es erstmal zu dieser Seite.
Ich glaube, die kennen viele gerade Punto-Fahrer von uns. Ich weiß, der Torben, der war da sehr aktiv.
Mhm.
da kannte ich den noch gar, also in der Anfangszeit kannte ich ihn noch gar nicht, kannte aber schon sein Auto, weil ich unter anderem zum Beispiel sein How-To gesehen hatte von dem Umbau auf 188er Heckstoßstange.
Ja. Ja, ja.
Wo ich damals, wie gesagt, mit 18 oder so, sah ich davor so, boah, cool, sowas willst du auch mal machen. Und habe mir das bestimmt 5-mal durchgelesen, wie das funktioniert. Habe es aber bis heute noch nicht tatsächlich mal gemacht. Aber das war schon, dadurch, ja, ist man da halt dann auch so reingekommen, ne?
Mhm.
Das war schon cool.
Das kam aber auch alles dann erst später. Mhm. Also diese Seite war eigentlich erstmal wirklich lapidar dafür gedacht, Bilder hoch da reinzuladen und für die Leute zur Verfügung zu stellen und ja, möglicherweise vielleicht darüber auch ein Treffen zu planen. Ne? Dann, es verging nicht viel Zeit, da kam die Essener Motorshow damals und da haben die Leute dann in Auto Extrem auch wieder gesagt, ja, lass uns treffen und da wurde zwar dann ein Beitrag dort erstellt, aber ich habe dann schon angefangen, eine Liste zu bauen. Und das habe ich auf dieser Seite getan.
So quasi Schleichwerbung. Ja, tragt euch doch mal bitte auf puntotreffen.de in die Liste ein.
Ich glaube, das war so. Da kann man sich anmelden oder sowas kam da.
Hier für exklusiven VIP-Zugang.
Ja. Und ja, dann hatten wir uns auch getroffen, um zur Essener Motorshow zu fahren. Auch wieder in Frechen. Waren diesmal nicht allzu viele. Gut, war ja auch schon Winter. Und war auch nicht das dollste Wetter. Und dann sind wir zusammen zur Essener Motorshow gefahren.
Genau. Habt ihr euch da auch am Porter getroffen?
Genau, auch da am Porter Parkplatz, an diesem großen.
Also für euch zur Info, wir sitzen gerade in Frechen, weil ich in Frechen wohne. Und an genau demselben Parkplatz am Porter hier in Frechen treffen wir uns jeden ersten Sonntag im Monat zu unserem Clubtreffen.
Ah, cool. Ja. Das wusste ich auch noch nicht.
Nee, ja, nee. Siehst du. Dann drücke ich dir gleich mal ein Kärtchen von uns in die Hand. Bist herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen.
Ja, ist ja nur eine Stunde.
Ja, eben. Ja, und dann hast du darüber dann die Leute kennengelernt, beziehungsweise die, also wir waren da eigentlich alles so dabei. Also Leute, die man auch vielleicht schon hier aus dem Podcast kennt.
Schwierig zu sagen. Also es waren damals Leute hauptsächlich aus diesem Auto-Extrem-Forum. Das war damals der Moloko zum Beispiel, mit dem habe ich viel gemacht. Der Nickname. Ursprünglich heißt er eigentlich Dominik.
Mhm.
Und kam aus Baden-Württemberg, extra von da unten
hier hochgefahren.
Hm, das zweimal. Dann war noch der Italo-Fetzer 188 dabei. Oh, da gab es noch der Knubbel, auch aus Frechen hier. Der war auch dabei. Zahlreiche Leute. Aber wenn du mich jetzt fragst, wer das alles so war,
aber so,
wird es schwierig.
So Leute wie der Marcel, der Marcello, Bobby.
Ja, aber nicht, ich meine, das war nicht 2005, das war erst später.
Ach so. Mhm. Ja, weil das sind halt so die, ich sag mal, die Punto-Urgesteine, die ich so hier aus der Gegend kenne. Oder der Marco Weber. Ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt. Der hat nämlich damals das Team Alfila mitgegründet, wo ich ja jetzt mit drin bin.
Ja.
Das war 2003 und der hat halt damals auch einen Punto gefahren.
Ja.
Der hatte so ein, was war es, ein Sporting-Sondermodell. Wie hieß das nochmal? Da gab es ganz wenige von. Der war außen schwarz, hatte eine rote Innenausstattung.
Mhm.
Ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem Modell, aber es war wohl auch was relativ Seltenes.
Mhm.
Und ja, über den zum Beispiel bin ich dann generell in diese ganze Clubtreffen-Sache reingerutscht.
Ah, okay. Ja, also ich habe Alfila damals auch bei einem organisierten Treffen von Alfila, da habe ich mal mitgemacht oder ich war da, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wann das genau war. Das ist schon zu lange her, leider.
So ein großes Treffen?
Ja, das war eins bei Loma, meine ich.
Ja. Ja, das war, die haben damals, das war noch vor meiner Zeit, haben sie zwei Treffen veranstaltet und die auch relativ groß und wohl relativ gut besucht waren für die Zeit. Wie gesagt, wir reden von einer Zeit vor Facebook-Veranstaltungen, nur durch Mundpropaganda und Forenbeiträge wird da Werbung gemacht. Und da war dann für die damalige Zeit da auch relativ gut besucht.
Ja, also wenn, dann konnte man immer so, wenn so Treffen veranstaltet wurden, so Tagestreffen, da hat man schon so eine Größenordnung von 100 Fahrzeugen teilweise gehabt. Das war schon richtig gut damals, ja.
Und das versuchen wir jetzt auch wieder so ein bisschen auf die Beine zu stellen. Wir hatten ja dieses Jahr im Seepark in Zülpich unser großes Treffen. Und ja, hoffen, dass wir das dann auch die nächsten Jahre so fortführen können. Aber zurück zu deiner Story. Ihr wart also bei der Essen Motorshow. Wir sind so ein bisschen abgedriftet.
Ja, wir sind ein bisschen abgeschweift.
Ja. Wir waren bei der Essen Motorshow.
Ja, das war dann eigentlich auch ganz interessant. Die Gruppe hat sich auf der Essen Motorshow irgendwann verlaufen, weil das halt einfach zu voll war.
Ja, und zu im viele Endeffekt, Leute wahrscheinlich.
Genau, und im Endeffekt hat sich das verlaufen und so kleine Grüppchen haben sich nachher wieder für eine Rückfahrt zusammengefunden. Auf der Hinfahrt gab es nämlich klassisch bei so einer Kolonne auch einen Unfall.
Mhm.
Das war sehr unglücklich, aber es sind trotzdem alle dann mitgefahren und es war auch schon saucool mit so vielen Autos in der Kolonne, mit dem Puntos, alles Puntos.
Das glaub ich.
Da war noch ein Schickwe dabei oder so, aber das hat schon Eindruck gemacht. Ne? Und vorne ist einer mit der Warnblinkanlage gefahren und hinten, ne? Bleibt bloß alle zusammen, ne? Das war schon cool.
Da darf sich keiner zwischendrängeln.
Ja. Und ja, ich habe dann danach die Bilder von der Essener Motorshow auch da hochgeladen und ja, es war eigentlich eher eine ganz ruhige Zeit für diese Seite, ne? Im Dezember 2005 habe ich das Ding dann noch so ein bisschen bearbeitet. Es gab denn das Gästebuch gab es ja sowieso und so ein paar Kleinigkeiten links zu anderen Foren. Ich habe dann meine Augen ein bisschen weiter oder meine Fühler ein bisschen weiter ausgestreckt, ne? Augen ein bisschen größer gemacht, wollte ich gerade sagen. Und habe dann andere Foren auch gesehen und da gab es damals noch so ein blaues, aber ich komme nicht mehr auf den Namen. Das ist dann halt auch auf kurz oder lang untergegangen und ich habe dann angefangen, ja, eine kostenlose Forensoftware zu organisieren und habe dann halt nebenher auch noch so ein Forum da angebaut auf der Punto-Treffen-Seite, wo eigentlich gar nichts lief. Ne? muss man sagen, es gab so ein paar Leute, die haben mal eine Frage gestellt und so ein kleiner harter Kern, der da so ein bisschen von den Leuten von Autoextrem, mit denen ich dann halt auch zu tun hatte, da drin geschrieben hatte und ja, das hat sich alles relativ ruhig verhalten in den Jahren.
Man muss ja auch dazu sagen, also ich persönlich muss gestehen, ich war auch nie so der Forentyp, weil ich das immer ein bisschen anstrengend gefunden habe. Wenn du irgendwas suchst, sind Foren super, aber du bekommst ja zum Beispiel keine, wie jetzt wieder beim Beispiel Facebook, so eine Push-Benachrichtigung, ja, du hast hier und da hat einer was Neues gepostet oder wie auch immer.
Hm.
Ich fand das immer, wir hatten damals auch ein eigenes Forum nur für den Club, wo auch nur die Clubmitglieder drin waren. Das war aber halt irgendwie immer ein bisschen müßig. So, du musstest wirklich regelmäßig da reingucken, musstest regelmäßig selber was schreiben, damit das am Leben bleibt. Und deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass das gerade in der Anfangszeit ziemlich anstrengend war, so ein Forum ans Laufen zu kriegen.
Richtig, ja. Es war dann auch 2006 da ziemlich ruhig, muss ich sagen, in diesem Forum. Ja. Da habe ich mal so ein bisschen das Design verändert. Da gab es Leute, die hatten Vorschläge, das hat man dann eingebaut. Ja, und dann gab es eine gewisse Grundstruktur. Gewisse Kategorien, wo man sich dann unterhalten hat. Und das Ganze war aber immer ausbaufähig. Ne? Immer, es kamen immer neue Sachen dazu. Ich meine, Ende 2005, Anfang 2006 gab es auch diesen How-To-Bereich, der dann dazu kam. Oder war der schon vorher? Ich kann es gar nicht mehr so genau sagen. Ist schon 17 Jahre her.
Geht ja auch nicht um Details.
Nee, geht nicht um Details. Aber es ist alles peu à peu angelaufen. Und diese How-Tos waren anfangs auch von Leuten, die hatten die in anderen Foren irgendwo drin und haben gesagt, ja, komm, ich stelle dir das zur Verfügung, dann kannst du es da einbauen. Und dann habe ich angefangen, diese How-Tos da so strukturiert einzubauen und das hat über diese Foren, nee, nicht über die Forensoftware, sondern über diese Seitensoftware wunderbar funktioniert, ja. Da kann man sich so vorstellen, im Hintergrund hat man halt quasi wie in Word gearbeitet. Man hat geschrieben und hat Bilder eingefügt und dann war das genauso da drin, wie man das haben wollte und das war sehr vorteilhaft. Ja?
Ich kann mich da noch dran erinnern, unter jedem How-To stand jetzt sinngemäß und am Motto hier für Haftung wird keine Haftung übernommen. Wenn ihr das macht und irgendwas kaputt macht, seid ihr selber schuld. Bei mir hat es so funktioniert. Wenn es bei euch anders oder bei euch so nicht funktioniert, dann tut es mir leid.
Ja, das muss ich im Endeffekt auch hinschreiben, weil Sonst hätte ich mir da irgendwie einen Bären angebunden.
Ja, klar.
Wenn da irgendjemand gesagt hätte, ja, du hast das da veröffentlicht und das funktioniert genau so und ich habe es jetzt kaputt gemacht, ne? Du musst jetzt dafür, nee, das wollte ich halt nicht. Nee. Das war halt eigentlich nur eine Anleitung, wie macht man das? Heutzutage gibt es YouTube-Videos ohne Ende, das gab es damals alles auch noch nicht. Ja. Das muss man dazu sagen. Ne? Und so hat sich das immer mehr gehäuft. Es ist halt so fortlaufend gewesen. Ne?
Ja klar, also gerade so eine Seite, die lebt ja davon, dass immer mehr Input, sag ich mal, reinkommt und Leute da halt auch ihr Wissen zur Verfügung stellen. Und wie du schon sagst, heute gibt es YouTube-Videos, wo Leute das als Video erklären, wie sie sich zum Beispiel einen Luftfilter tauschen für Leute, die sich halt komplett neu mit dieser Materie befassen. Und damals war das halt auch in meinen Anfängen so, da hast du How-To geguckt, Luftfilter tauschen, da hat jemand was zu geschrieben. Dann stand, du brauchst einen 10er Nuss, einen Schlitzschraubenzieher und den Luftfilter.
Ja.
Und dann bist du so die Bilder durchgegangen, war dann teilweise auch schön alles farblich eingekreist, wo welche Schraube sitzt. Und dann konntest du dir da so eine Anleitung raussuchen und wusstest, wie sowas funktioniert. Also das ist dann, wie gesagt, das A und O, dass es halt auch Leute gibt, die sagen, ich weiß, wie das funktioniert und hier schreibe ich euch nieder, wie das abläuft.
Ja, ich habe sogar selbst davon profitiert, muss ich sagen. Wo es denn darum ging, zum Beispiel damals ein Fahrwerk zu tauschen. Da ging es 2006 ging das nämlich bei mir dann halt auch mehr los.
Mhm.
Was an dem Auto zu verändern, an dem Punto damals. Und da waren halt schon diverse Sachen, die mich interessiert hatten, wie zum Beispiel der Tacho-Umbau oder was mit den SMD-LEDs zum Beispiel.
Ja.
Das hat mir damals auch der Italo-Fetzer dann aus diesem Auto-Extremforum umgebaut, weil der war Elektriker, glaube ich, und der konnte mir den dann umlöten. Diese Anleitung haben wir dann auch veröffentlicht. Also das waren alles so Kleinigkeiten, die man dann auch selber gemacht hat oder die jemand einen gemacht hatte und die ich dann dokumentiert hatte und dann selber online gestellt hatte.
Ja.
Das waren dann halt doch nachher sehr viele Sachen.
Waren einige Sachen, vor allem was ich halt auch schön fand, nachdem ich dann den 176er hatte, bin ich ja irgendwann auch mal einen Grande Punto gefahren und da gab es dann halt auch so eine Unterteilung, 176er, 188er, 199er und konntest dir dann dementsprechend raussuchen, was für Infos du brauchst.
Das wurde dann immer mehr. Das wurde immer mehr und 2006 war es halt eigentlich noch ruhig und 2007 war es dann so, dass ich den Netmaster kennengelernt habe. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Hast natürlich kenne ich den Netmaster. Also wer aus der Italo-Szene kennt nicht den Netmaster?
Ja, wer kennt ihn nicht? Ne? Den René.
Den Mr. Cast from Italy.
Und der ist sehr fachlich versiert gewesen in Webseiten und so weiter. Und der hat damals dafür gesorgt, dass aus diesem kleinen, ich sag mal so in Anführungsstrichen, schäbigen Forum ein tolles Forum wurde. Nämlich er hat 2007, Entschuldigung, ja, jetzt komme ich mit den Jahren durcheinander, hat er das Ganze umgebaut in eine andere Forensoftware und die war halt auch viel benutzerfreundlicher. Das ist die man dann jetzt zuletzt auch noch kannte. Und mit dem Umbau kamen auch die Leute. Das war sehr verwunderlich.
Ich denke, da wird er vielleicht auch ein bisschen die Werbeltrommel gerührt haben, weil er betreut ja auch das Cars from Italy Forum.
So. Ja.
Und das ist natürlich, ich glaube, in Deutschland mit das größte Forum für italienische Autos.
Da war er früher aber noch nicht, wenn er jetzt dabei ist, da war er früher nicht drin.
Nee?
Nee, weil er war früher im grande-punto.de Forum
aktiv.
Das gab es auch noch.
Ich meine aber, der ist, kann natürlich sein, steinigt mich nicht, wenn ich mich jetzt irre, aber ich meine, der ist zumindest mittlerweile auch im Cars from Italy.
Kann ich nichts mehr zu sagen.
Okay. Ist ja Details.
Ja, das sind jetzt so Details. Wichtig. Ich glaube, die kriegen wir jetzt auch alle gar nicht mehr zusammen, wie das damals war und wie sich das verändert hatte.
Vielleicht kriege ich den Netmaster ja auch irgendwann nochmal hier ans Mikro und dann kann er uns aus seiner Sicht erzählen, wie das funktioniert oder ablief und ob ich da falsch liege mit dem Cars from Italy Forum.
Ja, 2006, 2007 fanden ja auch viele Treffen statt. Ich war meistens auf Tagestreffen und habe dann Bilder gemacht. Ich war unten bei Ludwigsburg, gab es ein großes Treffen, das war auch mega, auch organisiert damals dann über Auto Extrem, Punto Treffen, Cars from Italy und wie sie alle hießen. Und da kam ja dann auch Alphas, da kam alles zusammen. Da war so ein großer Center-Parkplatz, also noch größer wie hier am Porta. Und der war einfach mal voll.
Ja.
Der war voll. Und die Leute hatten eigentlich nur sich getroffen. Die hatten jetzt kein Programm gehabt. Die haben sich einfach nur getroffen, haben gequatscht, haben sich gegenseitig ausgetauscht. Das war so damals so das Ding auf Tagestreffen gewesen. Da gab es keine Pokale, da gab es gar nichts. Ne? Das war dann einfach so. Und dann ist man wieder gefahren. Ne? Also da habe ich auch einen riesigen Ritt gemacht für einmal für ein paar Stunden. Obwohl ich hatte da damals, glaube ich, auch irgendwo übernachtet. Aber ja, so war es damals. Und in Bayern war ich einmal auf zum Tagestreffen. Das Alfila muss da in dem Zeitraum gewesen sein. Das Treffen waren schon einige, wo ich dann auch rumgesprungen bin, sage ich mal so.
Was war denn so das allererste Treffen, auf dem du warst?
Das war ja das in 2005.
Das dann in Ludwigs...
Nee, Frechen.
Nee, ich meine dieses große Tagestreffen.
Das war in Ludwigsburg.
Ludwigsburg das.
Genau.
Und ja, wir sind schon wieder abgeschwört. Also irgendwie haben wir hier nicht so einen roten Faden diesmal drin. Der Netmaster hatte dir dann geholfen, das Forum auf die Beine zu stellen.
Richtig.
Also was heißt auf die Beine zu stellen, sondern...
Umzubauen.
Umzubauen und dadurch ist das dann etwas größer und bekannter geworden.
Dadurch ist das größer und bekannter geworden. Es kamen auch Leute vom Cars from Italy Forum, die denen gesagt haben, Mensch, mach doch mal das und Mensch, mach doch mal das und hier, du kannst da was bauen und hast du mal überlegt, einen Premium-Account und sowas. Ne? Das waren so alles so Sachen, wo ich am Anfang eigentlich eher dagegen war. Und auch Werbung sollte nie große Rolle spielen, weil die Leute sollten sich da austauschen, die sollten da Infos bekommen können. Und das war so das Wichtigste. Ich habe es dann mal mit Werbung probiert, aber das sollte eigentlich nicht Ziel sein. Also ich wollte eigentlich auch die Kosten nur ein bisschen decken, hat aber nie geklappt. Also es war immer eine Kostensache, dieses Forum.
Ja, klar. Ne? Das macht ja auch keiner umsonst. Also du musst ja auch zum Beispiel Server bezahlen, wo der drauf liegt, etc. Ne?
Ja.
Wo du gerade sagst, Werbung, da bin ich bei diesem Auto Extreme Forum, also schon die ersten ein, zwei Male bin ich drauf reingefallen, danach nicht mehr. Wenn du da nach irgendwas bei Google beispielsweise suchst und gehst dann auf diesen Forenbeitrag, dann siehst du immer die Frage, also weiß ich, wie kann ich Luftfilter tauschen? Und direkt darunter, die allererste Antwort, die da steht, ist dann immer, schau doch mal hier mit einem Link, das hat mir auch geholfen. Und die ersten zwei Mal bin ich noch da drauf gegangen, dann hat sich irgendwie eine Amazon-Seite oder so geöffnet oder eine eBay-Seite, wo dann irgendwas angeboten wurde, aber nichts, was damit zu tun hatte. Und dann hast du dann erstmal gecheckt, alles klar, du bist da voll auf so einen Werbebot, sag ich mal, reingefallen. Und ab da wusste ich, alles klar, die erste Antwort kannst du erstmal komplett ignorieren. Da ist nur Werbung für irgendeinen Scheiß. Und ab der zweiten Antwort kannst du dir dann die Antwort mal durchlesen. Da muss man drauf achten, wenn du in so einem Forum, gerade hier bei diesem Auto Extrem ist mir das aufgefallen.
Oder gute Frage, gut gefragt oder dann
gute auch, Frage heißt es, glaube ich, auch.
Ja, ne?
Aber das ist ja für
alles Mögliche. Möglich, ja. Aber das ist ähnlich,
ja,
meine ich.
Und muss man darauf achten. So, die erste Antwort ist immer so, hier, schau mal hier mit einem Link, das hat mir auch geholfen. Oder hier kannst du es nachlesen oder irgendwie sowas in die Richtung.
Ja.
Und das sind immer irgendwelche Werbelinks.
Ja, das wollte ich eigentlich damals nicht. Das Einzige, womit das Forum halt, sag ich mal so, seine Kosten gedeckt hatte, das waren... Einnahmen durch Linktausch. Das hat man viel betrieben. Das hat die Leute nicht gestört, das war irgendwo unten drin. Da gab es denn Firmen wie, ich weiß nicht, ob du Dapato kennst. Das ist
ja,
mit dem habe ich sehr lange kooperiert. Der hat nachher auch eine Suchmaschine angeboten und damit ließe dich dann so ein bisschen was einnehmen, was aber die Kosten, wie gesagt, nicht gedeckt hat. Das war einfach... Nur so Kleinvieh und auch das mit den Accounts, das war halt, man hat dann einen Jahresbetrag später bezahlt, der aber ja nicht in der Relation zu dem Kostenfaktor gestanden hat.
Man muss ja auch dazu sagen, das ist vom Prinzip her ja wie ein Robert, der YouTube-Videos macht oder wie ich jetzt hier mit dem Podcast. Wir machen das ja alles nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern halt einfach als ich sag mal, Service für die Community. Und
ja, es war für mich ein Hobby.
Ja.
Oder ist ein Hobby gewesen damals. Und ich habe jeden Tag vor der Kiste gehangen. Ne? Jeden Tag überprüft, was kann ich machen, was kann ich verändern, kann ich was einbauen. Und da kamen ja immer mehr Gimmicks dazu. Ne? Und der Netmaster hat mir damals sehr, sehr viel geholfen. Also ich bin ihm wirklich auch sehr dankbar. Ja, und ich habe ihn natürlich dann halt auch auf dem einen oder anderen Treffen gesehen. Das erste richtige Treffen, wo ich mit ihm zu tun hatte, war, glaube ich, dann 2010. Da bin ich dann nach Pleißer gefahren. Mhm. Und das war ja so das erste Treffen, wo ich war, was dann über Nacht ging, was Programm hatte, und da war ich ja völlig baff, ne? Wo halt Pokalverleihung war nachher, da wurde gegrillt, da wurde abends zusammen gefeiert auf dem Campingplatz. Das war irgendwie eine ganz große Nummer. Und ich bin dann auf so ein Treffen gefahren, nur eigentlich um das dann zu erleben. Und die Autos waren mir dann irgendwie so, die waren eher zweitrangig. Also das war nicht so, was hast du hier gemacht, was hast du da gemacht? Darum ging es dann eigentlich später gar nicht so,
fand ich. Das ist ja auch tatsächlich das, was ich immer wieder sage, was ich gerade, oder weswegen ich am liebsten Italo-Treffen anfahre, weil meistens sind eh immer dieselben Autos da. So, dann tauscht man sich vielleicht mal so ein bisschen aus, ja, was hast du jetzt noch gemacht oder so. Aber in erster Linie geht es um die Leute, die da sind. Es geht darum, Freunde, die dasselbe Hobby zu teilen, wiederzusehen, mit denen eine gute Zeit zu verbringen. Auch wie jetzt zum Beispiel, wo wir immer sehr gerne hinfahren nach Kuhfelde, da ist das halt ganz genauso. Ne? Du stellst das Auto ab, baust dein Zelt auf und eigentlich ist das Auto in Anführungsstrichen den Rest des Wochenendes scheißegal, sondern es geht halt einfach nur darum, eine schöne Zeit mit den Leuten zu haben.
Richtig.
Und das Auto ist einfach nur ein Mittel zum Zweck und nicht wie bei vielen anderen Treffen, gerade so markenoffene Treffen oder so, wo du halt wirklich dahin fährst nach dem Motto sehen und gesehen werden, sondern halt, es geht einfach nur um die gute Zeit, die man hat.
Und das Forum war letzten Endes dann halt auch das, was dazu beigetragen hat, dass sich die Leute dann halt auch geplant haben da drin wiederum. Ne? Mhm. Es war eigentlich dann nicht mehr autoextrem, da war irgendwie, war denn da später tote Hose, das lief dann alles da.
Weißt du, so einen kleinen eigenen halt, Mikrokosmos erschaffen.
Ja, ja, auch in anderen Foren. Und die Clubs hatten ja ihre Seiten. Ne? Und dann hat man sich da drin unterhalten, wer kommt und so. Da gab es ja so viele Treffen und so viele Sachen, die wurden angeboten. Da gab es Italo-Meetings. Er hat auch seine Seite betrieben, der Netmaster, ja. Und hat die Infos veröffentlicht. Der hat Bilder veröffentlicht und ich habe dann nachher nur Bilder veröffentlicht, die mir zugespielt wurden oder wo ich dann selber war. Ne? Mhm. Wiederum im Punto-Treffen. Ne?
Das macht er ja heute noch, also die Italo-Meeting. Oder war das
Italo-Meeting? Ja, das macht er heute.
Und nicht Cast from Italy?
Italo-Meetings.
Kann auch sein, dass ich da jetzt was eben durcheinander geworfen habe. Aber auf jeden Fall bei Italo-Meetings, da war, hast du ja auch dieses Jahr von den Treffen immer so einen kurzen Zeitungsartikel, sag ich mal, schreibt genau. Er ja immer.
Ja.
Ein paar Bilder dazu und finde ich super.
Fand ich auch klasse damals. Und er hat damals dann halt auch ein Skript zur Verfügung gestellt für die Punto-Treffen-Seite, sodass, wenn er was geschrieben hat oder ein Treffen eingespielt hat, dass es dann und da, dass dann zeitgleich auf der Punto-Treffen-Seite auch drauf stand, mit einem Link zu ihm, meine ich. Ja? Oder ja, dass man das dann bei ihm lesen konnte. Das war ja, cool. Gut organisiert und das hat auch sehr lange zusammengespielt. Ja.
Jetzt kam, oder andersrum, ich habe tatsächlich vor geraumer Zeit, oder ich habe immer mal überlegt, mir zum Beispiel diese ganzen How-To-Geschichten mal alle rauszukopieren, auszudrucken und in der Mappe in die Garage oder in die Halle zu stellen. Jetzt habe ich tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit, wollte ich das mal in Angriff nehmen, wollte auf puntotreffen.de gehen, um diese ganzen How-Tos rauszukopieren. Die Seite gibt es nicht mehr.
Das stimmt.
Hat mir sehr wehgetan im Herzen, weil da doch nur so ein, zwei Sachen waren, die ich tatsächlich mal gerne ausprobieren wollte, wie zum Beispiel die LED-Farbe in der Uhr ändern. Von diesem Grün dann bei Punto-Treffen war es jetzt blau, aber gibt ja alle möglichen anderen Farben, die man nehmen könnte. Sowas wollte ich zum Beispiel umbauen, aber es gibt die Seite nicht mehr. Was ist da passiert und können wir irgendwie noch an diese Sachen kommen? Hast du irgendwo ein Backup? Jetzt sag bitte ja.
Also ich fange mal an, wie das Ganze so zu Ende ging, sage ich mal so. Es gab viele Jahre, da ging das wirklich gut. Ich glaube, bis 2013 lief das wirklich prima. Und dann wurde es eigentlich immer ruhiger, weil entweder haben sich die Leute ein anderes Auto gekauft. Ne? Das mit dem Treffen, das war immer noch Mode. Aber es gab ja entweder nur noch Pegnitz, Pleißer und
Kuhfelde.
Ja? Und dann gab es mal so kleine Treffen noch oder hier und da. Ich hatte damals auch kein Punto mehr. Ich bin zu Alfa Romeo gegangen, ne? Eine andere Klasse, anderes Modell, war nicht so viel vertreten in den Foren. Ich hatte erst ein Mito, dann 159er und ich habe mich dann in ein anderes Forum verkrochen nebenher noch. Ne? Und das Punto-Forum, das habe ich weiter betreut, das lief auch weiter und es nahm immer weiter ab. Das hat man gemerkt. Ich bin dann privat auch ein bisschen anders, hatte auch mehr zu tun, sage ich mal so. Ich habe noch eine Umschulung gemacht, ja. Da war dafür fast gar keine Zeit mehr. Dann habe ich abends einmal geguckt, ja, ist nicht viel passiert, alles klar. Ne? Und das lief dann so vor sich hin. How-tos habe ich immer noch mal eingebaut, wenn mir welche zugespielt worden sind. Und es wurde halt immer ruhiger. Dann 2018 hatte ich zu Hause einen Festplattencrash. Da war ich dann not amused, weil da auch viel verloren gegangen ist, der bei mir gespeichert war. Glücklicherweise war ja alles noch auf dem Server drauf. Ne? Und so kam es 2019, meine ich, oder 2020 zu einer Umstellung bei dem Server, wo der Serverbetreiber mir immer mehr den Hahn zugedreht hat. Grund dafür war, dass wir damals diese Software nicht mehr updaten konnten. Und dadurch waren die Sicherheitslöcher ja, nicht mehr stopfbar oder die wurden immer größer. Es fing an, dass mit dem Server Schindluder betrieben wurde in Sachen Spam im Forum, per E-Mail und so weiter. Da war ich dann immer hinterher und habe aufgeräumt. Aber irgendwann kam der Tag X, da hat der Provider einfach mal zugemacht und dann habe ich nachgefragt, was soll das? Und dann haben die mir die Gründe genannt und dabei ist es dann geblieben. Also, die Domains gibt es noch. Ja, die sind alle da. Es ist der komplette Inhalt ist da. Er kann bloß nicht abgerufen werden. Ja?
Okay.
Also, wenn sich jetzt jemand fragt, gibt es Backup? Na klar, gibt es ein Backup und der ist auf dem Server drauf. Jetzt bin ich aktuell wieder dabei. Ich habe mich dieses Jahr wieder dazu gerungen, daran zu gehen und mehr zu tun. Ich wollte auf jeden Fall das Thema puntotreffen.de wieder ins Leben rufen. Beim Forum sieht es leider schlecht aus, weil man das nicht mehr in eine neue Software eingebunden bekommt. Ich habe damals mit dem Netmaster auch Dinge versucht. Da hatten wir schon eine neue Software im Hintergrund gekauft und das Ding lief schon astrein. Aber der Inhalt von dem alten in den neuen reinzupacken, funktionierte einfach nicht richtig. Und da war das Latein dann irgendwann am Ende. Und daher wird es nichts mit puntoforum.de werden. Aber allerdings die Sammlung, die würde ich gerne wieder zur Verfügung stellen. Und die würde ich...
Das würde ich sehr begrüßen.
Die würde ich auch gerne weiter pflegen, wenn mir jemand was zuspielt. Ich muss jetzt auch noch was dazu sagen. Der Adrian von Facebook,
ja.
Der hatte mich mal irgendwann... Ich hatte mit ihm geschrieben... Wie kam ich auf den? Der hat mich, glaube ich, irgendwann mal angeklickt und da hatte ich mit ihm geschrieben und da habe ich gesagt, Mensch, ich habe fast genau das gleiche Auto gehabt und ich finde es auch total klasse, dass der das so original behält. Ne? So richtig eins zu eins, so wie es gekauft wurde damals, so bleibt es auch und so.
Seine Intention ist ja, das so umzubauen oder so original zu halten, wie es sein Vater damals besessen hat.
Das hat er mir auch erzählt.
Also hört er gerne auch mal seine Folge nochmal. Da hat er das auch schon erzählt und finde ich allerdings, also ich finde das selber auch cool, welchen Weg er geht. Das ist halt komplett was anderes zu dem, was die meisten so in solchen Szenen machen. Die bauen halt eher um oder wollen was Einzigartiges haben, aber er sagt sich konsequent, vor allem auch in dem Alter, nee, ich will das Original haben. So original wie möglich.
Und, ja. Und der hat irgendwann mal, ist der darauf gekommen, auf die Punto-Treffen-Seite. Ja, ich komme nicht mehr drauf. Ne? Dann sage ich, ich weiß warum. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich das betrieben habe und er kann das gerne alles haben. Und dann habe ich ihm das, glaube ich, in zwei fetten E-Mails habe ich ihm das alles rübergeschickt und der hat sich mega bedankt, hat sich gefreut. Wie gesagt, die Sachen sind alle da. Ich würde das gerne aufarbeiten. Auch aus dem Grund, weil immer wieder Leute fragen, so wie jetzt auch du, sind die Sachen noch da? Ja,
ja. Ja, also ich glaube, es gibt tatsächlich einige, die da öfter mal reingeguckt haben, um sich da entweder Inspiration oder halt Hilfestellung zu holen. Mhm. Zum Beispiel war da ja auch drin, wie man so ein Armaturenbrett ausbauen kann und wo man welche Schraube findet.
Wenn der Wärmetauscher kaputt
war, ja, oder so. Ja, alles, da kann ich mich auch noch, ich habe das noch bildlich vor Augen, alles mit unterschiedlich farbigen Kreisen, damit man genau weiß, welches Werkzeug man wo braucht und wo die Schrauben sitzen. Und es wäre schon echt schön, wenn wir das wieder hätten. Da wär ich dir sehr dankbar für.
Ich arbeite daran.
Sehr gut. Also für alle Punto-Fahrer unter euch, es besteht Hoffnung. Ja, cool. Kommen wir aber nochmal so ein bisschen zurück an den Anfang. Wir haben ja jetzt das Thema Forum und Punto-Treffen so ein bisschen sehr intensiv besprochen. Du hattest ja anfangs erzählt, so dein erstes Auto war ein Punto.
Richtig.
Dann hast du ja eben schon eingeworfen, danach kam ein Mito und ein 156?
159.
Was hast du sonst noch so für Autos besessen?
Also ich habe, nachdem ich den Punto nach ungefähr 4 Jahren abgegeben habe, habe ich mir dann einen klatschneuen Mito damals gekauft, weil ich fand den, sagen wir so, vom Ganzen her mega, die Farbe, die ich mir ausgesucht hatte, die Felgen, 18 Zoll Felgen, ja, 155 PS mit dem Garrett Togo da drauf auf der 1.4er Maschine, das hat mich damals total inspiriert und das Ding hat auch gedrückt wie Sau, ne? Den habe ich insgesamt 2 Jahre gefahren, meine ich. Habe den auch tiefer gelegt. Ich war damit auch im Pleißer einmal gewesen und hat mir schon echt gut gefallen. Und damals gab es noch den Erik, das war der Punto ED55 und der hatte sich damals den 159er gekauft, ganz normal. Und dann hatten wir, glaube ich, wann war denn das? 2011, irgendwann mal darüber gesprochen, Mensch, der 159er, geile Kiste und so weiter. Wenn du dat und dat machst, dann kannst du super fahren damit, ne? Hier zum Beispiel die Geschichte beim Diesel mit dem AGR-Ventil und die ganze Geschichte da. Und da habe ich mich dann dazu entschlossen, mal zum Auto zu fahren. Und ich musste eh was mit dem regeln. Ich meine, da ging es nachher um Anschlussfinanzierung oder Auszahlung oder Abzahlung, sage ich mal so. Und da stand da der 159er in TI-Variante mit 150 PS als Diesel. Und das war für mich in dem Moment wie so ein fahrendes Wohnzimmer, würde ich beinahe sagen.
Erleuchtung.
Ja. Ja, da war schon alles dran. Ne? Da war ein Schweller dran, das Ding war tiefer. Da waren 19 Zoll Felgen drauf. Das Ding hat mich angestrahlt. Ne? Und das stand ja erst abends da irgendwo rum. Und dann habe ich zum Verkäufer gesagt, ich muss das Ding im Hellen sehen. Ne? Sonst ist das nichts. Und bin dann nochmal extra hingefahren und dann wurde es der TI. Ne?
Hast du anstatt einer Anschlussfinanzierung, hast du gesagt, hier, behaltet den Mito, ich nehme die Kiste.
Genau. Ich habe teilweise immer mit so einer Teilfinanzierung gelebt. Ja, das war eigentlich nicht so meine Welt. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Beim 159er war es aber dann auch nicht anders machbar. Und ich bin das Ding denn von 2011 bis 2018 gefahren und habe da die dollsten Geschichten erlebt mit dem Ding. Ja? Also es hat mir viel Freude bereitet. Ich bin quasi währenddessen nochmal zum Kfz-Mechaniker quasi selbst ausgebildet worden. Ja? Also ich musste mich da wirklich reinlesen. Ich habe da auch die Federn mal tauschen müssen oder so, ja, weil einfach bei diesem Auto einfach alles schweineteuer war. Ne? Alles, was irgendwie kam, da hast du schon wieder hunderte Euro ausgegeben. Ne?
Ja, und das ist
das
Dasselbe Teil bei Fiat kostet ungefähr die Hälfte, aber weil Alfa Romeo draufsteht, musst du auch Alfa Romeo bezahlen.
Ja, ich hab da mal, das Auto hatte irgendwann mal einen Hängearsch, ne? Feder gebrochen, ne? Und dann war es ja schon eine Tieferlegungsfeder. Und dann habe ich gesagt, ich tausche jetzt aber nicht alle vier, das Auto bleibt original, ich hole zwei neue. Ne? Wird ja nicht viel kosten. Ich glaube, ich war nachher für zwei Federn 250 Euro los oder sowas, ne? Wofür ich ja jetzt schon vier hätte bekommen können. Und da merkt man das denn, ne? Es war so Kleinigkeiten eigentlich. Ja, ne? Und es war kein Jahr vergangen, da fängt vorne an. Ne? Also da
hättest du auch warten können, hättest direkt komplett auf Gewinde umbauen können.
Ja. Und dann kam das immer mehr. Dann hat er nachher Roststellen gehabt. Ne? Dann hat es geblüht. Dann war ich da lackieren, dann war ich den Schweller lackieren, dann war ich hier. Die Reifen, ja. Ein so ein Reifen kam, glaube ich, später dann, am Anfang hat er 200 Euro gekostet, dann später dann nur 160, ja.
Aber auch da, ne, wenn du 19 Zoll fahren willst, musst du 19 Zoll bezahlen, ja, das stimmt, ne? Das ist kein 165, 50, 14 oder so, ne?
Das stimmt. So war dann halt auch mal ein kleiner Unfall drin, wo ich rückwärts gefahren bin. Also das Ding hat mich nachher schon echt viel Geld gekostet und endete nachher darin, dass ich 2018 beim Händler stand und ach so, ja, Getriebeschaden hat er auch noch gehabt
zwischendurch. Oh, okay, das tut dann wirklich weh.
Ja,
das tut dann aber auch egal bei welchem Auto weh.
Ja, das war ein klatschneues Getriebe, was rein musste. Ne? Und
Automatik oder manuell?
Manuell.
Manuell. Mhm.
Und es kam das Jahr 2018, so viel Geld ausgegeben und dann war irgendwo am Krümmer ein Riss oder der Bolzen war abgerissen und dann habe ich gefragt, was kostet das und so, da kannte ich mich nicht so aus, da wollte ich nicht selber ran, da brauchst du ja so Dinger, um die Schrauben zu lösen und so weiter. Und der hat gesagt, ja, das Kleinteil kostet am wenigsten, aber die Arbeitszeit. Da musste die Frontschütze ab, da musste vorne alles ab und so weiter.
Kühler raus und
genau,
dies und das.
Dann hat er, ja, da musste diverse Dinge ab und dann hat er gesagt, ja, da bist du nachher wahrscheinlich ein Tausender los. Sag ich, habe ich überlegt, das ist
kaputt. Bin ich wieder was zum Eintauschen
da? Ich muss nochmal Reifen kaufen und ja, ich musste die eine Seite noch komplett lackieren, weil da war auch Frost, ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das rechnet sich nicht mehr, ne? Da hatte mich gefragt, was kriege ich noch dafür? Ich habe gefragt, was kriege ich noch dafür? Da sagt er, naja.
Ich gebe den Kaffee und ein Käsebrötchen aus.
Ja, der hat gesagt, 4,5. Würde es kosten, wenn, würde er nehmen, wenn er repariert wäre.
Wenn alles in Ordnung wäre.
Ja. Und dann hat er mich nochmal 2.000 Euro runtergedrückt und dann hat er gesagt, komm, nimm das Ding. Und er hat das dann in Zahlung genommen und dann stand da ein Fiat 595 Yamaha Factory Edition rum und dem habe ich schon mal Probe gefahren während einem Werkstattbesuch. Und den fand ich eigentlich schon vom Sound her mega. Also optisch, der Fiat 500, klar, kennt man im Straßenbild, aber den Sound, die Maschine, die hat mich echt beeindruckt.
Das ist halt der Unterschied zwischen Fiat 500 und Abarth 500, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Und dann ist es dann der geworden. Und seit 2018 fahre ich halt den 595. Der hat ursprünglich eigentlich 135 PS oder 140 PS und der hat dieses Stage One Paket von Abarth und kommt damit auf 160, wobei er den kleinen Turbo hat. Der hat nicht den Garrett Turbo, was sich im Fahrverhalten bemerkbar macht. Der drückt halt nicht so. Der drückt obenrum mehr und der Garrett Turbo, der drückt untenrum mehr. Ne? Das macht sich schon bemerkbar. Ja, in den 4 Jahren bin ich auch immer mehr vom Autoschrauben weggekommen. Das Auto fährt, das ist schön. Fährt auf Saison übrigens auch, weil ich nicht so weit zur Arbeit habe. Und ja, man macht eigentlich nicht mehr viel außer fahren. Und das Einzige, was er bekommen hatte, war optisch eine Tieferlegung.
Was man ja dazu sagen muss, man weiß ja, dass ich persönlich auch ein Freund von Veränderungen am Fahrzeug bin, aber man muss halt auch ehrlicherweise sagen, gerade auch bei den Abarths, da musst du nicht viel dran machen, damit der gut aussieht oder vor allem halt auch, damit er Spaß macht. So, ich habe ja auch ein Abarth als Alltagsauto und gut, seitdem ich jetzt im Homeoffice bin, steht der auch mehr, als dass er fährt. Der wird dann mal am Wochenende angemacht, aber unter der Woche bleibt der stehen. Aber da musst du halt auch einfach nichts dran machen. Du setzt dich rein, machst den an und hast Spaß. Und wie du jetzt sagst, so eine kleine Tieferlegung oder mal andere Felgen, andere Auspuffblenden, weiß ja geil, was, das reicht schon, um auch das Auto dann einzigartig zu machen. Ja, also von daher kann ich voll und ganz nachvollziehen, dass du da nicht mehr so viel dran schraubst. Was fasziniert dich denn an Italos so? Warum immer noch nach wie vor Italos?
Ich würde sagen, das ist von Anfang an das Design gewesen und das Leistungsverhältnis gegenüber anderen Marken. Wenn ich mir angucke, der Fiat Punto, den habe ich damals für einen gewissen Preis bekommen und da war alles drin. Da war eine Klimaanlage drin, da waren die automatischen Fensterheber drin und so weiter. Und das hast du zur damaligen Zeit bei einem Polo nicht gehabt. Da hast du kurbeln müssen, ja, und hast mehr Geld bezahlt. Und das fand ich an italienischen Wagen immer gut. Das Design, meistens zeitlos, absolut zeitlos. Guck dir den 176er an. Der 188er wirkt nach wie vor modern. Und der 159er für mich nach wie vor, als wenn er heute gebaut worden wäre.
Ja, ja? Also gerade bei diesen Alphas bin ich auch der Auffassung, wenn du beispielsweise bei denen nur das Logo tauschst, also du machst das alte Logo ab, machst das neue drauf, sieht das Ding echt aus, als könnte das gestern vom Band gelaufen sein. Also
ja, genau.
Das finde ich auch extrem faszinierend.
Und vielleicht ein paar andere Heckleuchten und dann LED-Heckleuchten und schon...
Schon ist das ein neues Auto.
Ansonsten, die Faszination ist eigentlich immer noch geblieben, weil halt auch damals diese Community da war das Ganze irgendwie zusammengeschweißt hatte. Deswegen bin ich auch immer wieder geguckt, was bietet da Fiat so, und ich wollte gar nicht in irgendwie so eine andere Szene wechseln, weil, weiß ich nicht, wenn man denn von VW Blasen gehört hatte, das war absolut nicht meine Welt, und diese Italo-Szene war irgendwie so familiär, würde ich sagen.
Also was ich persönlich ja in der Italo-Szene immer sehr schön finde, ist, dass die, wie du schon sagst, familiär ist, aber auch vernünftig. Also wenn du auch mal so, weiß ich, vom Wörthersee oder so oder hier vom BMW-Syndikat oder sowas irgendwie mal mitbekommst, die machen ständig irgendwelche Burnouts oder lassen Auto knallen und weiß ja gar was. Das gibt's, Klammer auf, mit Ausnahme von ein paar Abarth-Fahrern aktuell, Klammer zu, auf Italo-Treffen einfach nicht.
Nee,
habe
ich auch nie erlebt.
Also. Das finde ich halt so schön. Und du, wie ich schon vorhin sagte, du bist halt einfach der Leute wegen da. Du könntest auch mit einem ganz anderen Auto dahin fahren. Es geht halt einfach nur darum, die Leute wiederzusehen. Also wenn ich jetzt beispielsweise kein Abarth mehr fahren würde, sondern irgendwas anderes, dann würde ich, wenn ich den Punto nicht hätte, auch mit der anderen Kiste zu den Treffen fahren. Ich würde vielleicht draußen parken, weil er dann auf dem Treffen selber nichts mehr zu suchen hat. Aber ich würde trotzdem einfach der Leute wegen hinfahren.
Ja, ich habe jetzt seit 2018 auch kein Treffen mehr besucht, weil ich dann halt auch ziemlich raus bei der ganzen Geschichte war. Und so ist das Hobby dann halt so ein bisschen zu Ende gegangen. Ne?
Man muss ja auch dazu sagen, seit 2018 gab es ja kaum Treffen. Also das war in der neuen Zeitrechnung im Jahre 2 vor Corona. Da war dann ja sowieso nicht mehr allzu viel mit Treffen.
Ja.
Aber das ändert sich ja Gott sei Dank jetzt wieder. Also dieses Jahr war ja wieder die Treffen bis auf Gufeld und das der Fiat-Freunde waren ja wieder quasi alle. Nächstes Jahr soll es sowohl Kuhfelde als auch das Treffen der Fiat-Freunde wieder geben. Und ich glaube, in den nächsten Jahren, auch was ich so schon von Leuten gehört habe, können wir uns auf ein paar mehr Treffen freuen. Vielleicht schließt du dich dann ja immer wieder an.
Könnte sein. Also wenn das in der Nähe ist und ich sag mal so, wenn ich vielleicht mal zu euren Monatstreffen mehr erscheine, vielleicht bin ich dann auch wieder dabei.
Ja, würde mich sehr freuen. Du bist jederzeit herzlich willkommen.
Danke.
Was war denn so in all den Jahren so dein persönliches Italo-Highlight?
Das würde ich sagen, war Pleißer. Das Treffen mit Pleißer. Oder meinst du jetzt allgemein Treffen?
Nee, generell, weil sich Bekanntschaften, die du gemacht hast oder Freundschaften, die du bis heute noch pflegst, Treffen, Fahrzeuge, was auch immer, wo
Wo ich so eine Bindung habe,
ja,
meinst du?
oder wenn ich, wo ich halt jetzt die Frage gestellt habe, das Erste, was dir in den Sinn kommt, wie du so aus
Ja,
Pleißer, ne?
das war eines der tollsten Treffen, die ich so 2010, 2011 gehabt habe. Da hat man unheimlich viele Leute kennengelernt, auch persönlich. Der Roland damals, der Sören, der Jörg, genau, den Erik, also Punto Idee, mit dem habe ich hin und wieder auch noch Kontakt. Dadurch kamen ja die ganzen Sachen und man hat da auch, sagen wir mal so, langjährige Freundschaften durch diese ganze Italo-Szene gepflegt. Fand ich
Wo
wirklich sehr gut.
du gerade sagst, der Sören, schönen Gruß Sören an der Stelle, der ist ja beispielsweise auch Mitglied beim Team Alfila. Der ist ein Kumpel von mir und Mitglied bei mir, schrägstrich uns im Club. Der bildet mit der Susi zusammen unsere Osterweiterung vom Team Alfila.
Ah, okay. Ich
Also.
habe ich hab, mein, ich hab ihn damals nur flüchtig kennengelernt, halt weil durch New York halt, ne?
Na gut.
Da war das dann eher so flüchtig.
Aber wie gesagt, den kenne ich persönlich und liebe ihn persönlich auch.
Ja, also Highlights an sich waren halt wirklich, dass man halt dann auch mit Freunden, kann man ja so sagen, dann auch ständig in Kontakt blieb. Also mit dem Erik habe ich echt viel gemacht, mit dem Schmidti damals. Das waren ja im Endeffekt auch die Moderatoren in dem Forum. Hat man halt schon mehr gemacht, auch außerhalb von so Treffen, ne?
Ja, das ist das halt auch. Ne? Also, wie gesagt, wir treffen uns ja auch beispielsweise mit dem Club einmal im Monat und das machen wir in erster Linie auch einfach, um dieses Gemeinschaftsgefühl oder diese Gemeinschaft und die Freundschaften am Leben zu halten. Man unternimmt dann irgendwas und da geht es dann auch mal wieder nicht in erster Linie um die Autos, sondern geht einfach darum, als Gemeinschaft, als Freunde was zu unternehmen. Und ja, also ich bin da auf jeden Fall voll auf deiner Seite. Was sind so deine Zukunftspläne, so in Richtung Auto oder persönlich, privat? Ist da irgendwie, was, keine Ahnung, eine Hochzeit geplant, Nachwuchs geplant, ein Hauskauf geplant, irgendwie sowas oder halt autotechnisch, was peilst du da so an?
Also momentan bin ich ledig. Von daher.
Also für die Damen unter euch, der mag es zu haben,
Genau.
schreibt mich gerne an, ich
Von
arrangiere da
daher
was für euch.
fällt das mit den Kindern erstmal flach.
Ja, das geht manchmal schneller, als einem lieb ist.
Ja, das kann sein. Autotechnisch habe ich überhaupt gar keine Idee. Ich weiß gar nicht, wo diese ganze Elektro-Geschichte hingeht.
Also hör mir auf, also wenn wir das Fass jetzt auch noch
Ja, nee,
aufmachen.
nee. Deswegen will ich auch nichts sagen. Ich fahre mein Auto so lange, wie es geht. Natürlich, weil ich halt im Moment keine andere Alternative sehe. Ich hatte vorhin angesprochen, dass der 595 Saison fährt. Ich habe noch einen anderen, der fährt im Winter. Das ist ein Polo, ein ganz alter, klappriger Polo. Und die Autos fahren, bis, solange sie fahren. Und ich denke erst darüber nach, wenn einer wirklich die Grätsche macht. Ja?
Okay.
Und dann muss man mal gucken, was da wieder so auf dem Markt ist in dem Moment. Ne? Dann wird es wahrscheinlich ein gebrauchter Verbrenner sein und kein Elektrofahrzeug. Wobei der Fiat 500 ja schon von der Optik mega aussieht, muss ich sagen. Also der gefällt mir schon sehr gut.
Ja, der ist optisch nicht schlecht, ja. Da muss ich dir recht geben.
Ja.
Es gibt ja, also wenn wir jetzt nur von der Optik reden, gibt es ja auch schöne Elektroautos. Also welchen ich zum Beispiel gestern wieder gesehen habe, ist dieser, wie heißt der, Hyundai Ioniq 5 oder wie der heißt. Das Ding sieht aus wie ein Raumschiff. Also das finde ich so drüber, dass es schon irgendwie wieder cool ist.
Abgespaced, ja.
Ja, der sieht ja wirklich aus wie so eine fliegende Untertasse. Oder diesen Honda E, finde ich extrem cool, weil der ja, hat dieses Oldschool-Design.
Der ist so retro, ist der.
Genau, der hat dieses Retro-Design, finde ich auch cool. Ja. Ich persönlich finde auch Teslas cool. Also, wie gesagt, wir reden jetzt nur von der Optik, ne?
Ja, obwohl ich mich da schon satt gesehen habe bei Tesla.
Ja, da gibt es so mittlerweile zu viele von, ne? Mhm. Der Udo, ein Freund von mir, der hat mir gestern ein Video geschickt von einem Tesla mit so einem Breitbau-Kit dran. Das sah wiederum auch wieder ziemlich cool aus. Also die gibt es tatsächlich auch in schön dann.
Ansonsten fällt mir noch der Polestar ein. Das ist
Polestar von Volvo.
Der sieht auch sehr schick aus.
Der Polestar 2.
Ja.
Auch ein geiles Teil, ja.
Ja, aber sonst...
Der kostet auch, glaube ich, direkt 200.000 Euro oder so.
Kannst du nicht bezahlen, auf jeden Fall.
Aber was ich persönlich ganz, ganz schlimm finde, ist zum Beispiel dieser BMW i3.
Ja.
Also, was sie sich da überlegt haben, allein die Rad-Reifen-Kombination, das sieht aus, als würde er auf Pizzatellern durch die Gegend fahren.
Bin ich schon gefahren. Das fährt sich total...
Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das gut fährt.
Eierig, ja.
Ja, also, da musst du doch, wenn irgendwo ist nur ein bisschen... gerade jetzt im Herbst ein bisschen Laub auf der Straße liegt und es regnet, musst du schon Angst haben, dass du wegrutschst. Mhm. Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
Aber die Laufzeit, die Reichweite
ja, gut.
Von dem Gerät, die war halt zu den Verhältnissen, wo das Auto hergestellt, gut.
Klar, wenn du natürlich da so Kutschenräder drauf hast, dann hast du auch keinen Reibungswiderstand. Ne? Mhm. Gut, haben die im Sinne der Reichweite dann so designt, aber optisch halt total... Banane.
Ja.
Naja, wir müssen sie ja nicht fahren. Noch nicht.
Ja. Ansonsten bin ich eigentlich eher der Fußgänger und Radfahrer geworden. Ich habe seit 2018, 19 rum, verfolge ich eigentlich eher so das Thema Radfahren. Egal, ob es Rennradfahren ist oder Mountainbiking. Und das ist halt momentan, wo ich die meiste Zeit mit verbringe.
Auch nicht, gerade bei den Spritpreisen auch nicht das Verkehrteste.
Kann man viel Sprit sparen, auf jeden Fall.
Ja, und vor allem, wenn du nur einen knappen Kilometer oder so zur Arbeit hast, die bist ja mit dem Rad super schnell gefahren oder meinetwegen auch zu Fuß gegangen.
Ja, ich bin auch schon dieses Jahr zum Beispiel für meine Cousine zum Polterabend gefahren, also Polterhochzeit in die Pfalz mit dem Fahrrad. Das sind von mir aus mit dem Fahrrad 6 Stunden.
Nicht schlecht.
Und ich habe mir einfach gedacht, ich mache das jetzt einfach mal und hatte ja auch direkt eine Übernachtungsmöglichkeit. War super. Also sind ja denn immerhin 145 Kilometer mit dem Fahrrad.
Ich wollte gerade
nicht jeder, aber...
Ich wollte gerade fragen, wie lange hättest du denn mit dem Auto gebraucht? Wahrscheinlich ungefähr 1,5 Stunden.
Genau. Aber es war halt, irgendwo stand das Sportliche im Vordergrund und ich habe mir dann zeitgleich auch gedacht, kannst das Auto stehen lassen, hast einen Rucksack, da ist alles drin.
Dann gehst du halt, wenn du angekommen bist, gehst du einmal duschen, machst dich frisch und fertig.
Genau.
Ja, warum nicht? Dann kommen wir auch bei dir jetzt so langsam mal zum großen Finale. Die Top 5 Bucketlist Cars. Stell dir vor, also für euch zur Erklärung, er hat bisher, er hat mir gestanden, er hört die Podcasts immer zum Einschlafen und hat die Bucketlist Cars bisher nie so wirklich mitbekommen. Deswegen, als wir eben im Vorgespräch darüber gesprochen haben, sagte er, hey, was für eine Liste. Deswegen jetzt nochmal für dich die Spielregeln. Bei vollem Bewusstsein, ohne dass du gleich einschläfst. Stell dir vor, du hast eine Garage. In diese Garage passen genau 5 Autos rein. Du hast alles Geld der Welt und kannst dir jedes Auto, was du haben möchtest, was du dir vorstellen kannst, in diese Garage stellen. Egal, ob es das Auto einmal gibt, weil das irgendein Prototyp ist, oder ob das... Massenprodukt, Polo, Golf, Punto, was auch immer ist. Welche 5 Autos würdest du dir in die Garage stellen?
Das ist eine sehr schwierige Frage.
Ich weiß.
Weil, wie ich eben schon ansprach, es gibt momentan nicht viele Autos, die mir wirklich gefallen.
Das können auch alte Autos sein. Also kann auch, weiß ich, ein Mustang von 65 sein. Es ist vollkommen egal, welche Autos. Es kann altes Auto sein, es kann neues Auto sein, das kann es nur einmal geben, das kann es millionenfach geben. Das ist vollkommen egal.
Also ich würde sagen, auf jeden Fall ein Alpha Spider, aber die neuere Variante, also Baujahr 2008 meinetwegen. Ich weiß nicht, ob es den da noch mit dem V6 gab. Es gab ja einen mit V6-Motor.
Mhm.
Den würde ich mir auf jeden Fall reinstellen. Ja, Ich hätte jetzt bei, ich würde gar nicht aufs Teure gucken. Ich würde einfach nur gucken, was mir optisch gefällt.
Wie gesagt, du kannst jedes, also du musst auch kein teures Auto nehmen. Also es gab auch schon Leute, die haben gesagt, ich stelle mir hier, weiß ich, mein Fiat 500 in die Garage
Ja.
oder so. Das ist vollkommen egal.
Ein Lada Niva würde ich noch nehmen, auf
Auch
jeden Fall.
geil. Ja, Mann, den würde ich auch nehmen. Schön zum Camper ausbauen und dann.
Ja, und auch einfach mal so jetzt, wenn wir so diese nasse Zeit losgeht, einfach mal in den Wäldern nochmal so die ganzen Waldwege abfahren und so. Weil du kannst ja einfach mal irgendwo abbiegen, das wäre auch noch so meins. Da gibt es ja auch noch den Suzuki, wie heißt der?
Jimny.
Ja. Der ist ja so das Gegenstück.
Den
Wäre
neuen
jetzt
oder
auch noch
den
so, der
alten?
neue, der wirkt jetzt auch schon so ein bisschen.
Würdest du den normal als Jimny fahren oder als Little D oder Little G?
Da kenne ich jetzt keinen Unterschied.
Der, es
Sehe ihn
gibt,
nur im Alltag.
es gibt Umbaukits. Da kannst du den Jimny so umbauen, dass der entweder wie eine kleine G-Klasse, also wie Little G aussieht, oder wie ein kleiner Defender, Little D.
Ja, da würde ich Little G nehmen.
Ja, willst du den als kleine G-Klasse umbauen?
Ja.
Okay.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Sieht doch mal anders aus dann.
Das ist total, also finde ich cool. Ich würde auch so einen Jimny nehmen, um den dann tatsächlich entweder als kleine G-Klasse oder vielleicht sogar eher als kleinen Defender umzubauen.
Ja, aber da würde eigentlich im Vordergrund stehen, einfach nur darum auch irgendwo abbiegen zu können. Ne? Das wäre auch noch so ein Ding. Ansonsten, ich würde gar kein Luxusauto wählen. Was ich, ja, den 595 auf jeden Fall. Der sollte auch nicht fehlen, einfach weil es ein Spaßmobil ist. Gerade bei mir um die Ecke sind sehr viele Serpentinen. Da macht das Ding richtig Bock. Jetzt muss ich mir noch zwei einfallen lassen.
Nee, einen hast du noch.
Einen habe ich noch. Dann gibt es noch einen Geländewagen. Den fand ich auch mega. Der ist ein bisschen höher, der ist von Mitsubishi. Und der heißt irgendwie,
Samurai.
nee, Panini.
Okay.
Ich komme nicht drauf. Auf
Nee,
jeden Fall.
Samurai war auch ein Suzuki, ne?
Kann sein,
Ich
ja.
glaube ja.
Auf jeden Fall war auch ein Mitsubishi Geländewagen. Hat mir sehr gut gefallen. Bin ich dieses Jahr schon mal, nee, letztes. Doch, dieses Jahr war das mitgefahren, hat 150 PS oder 140 PS Benzin, Allrad. Und damit kannst du so durch die Heide brettern. Das macht so Bock, das Ding. Und in dem Fall war es schon eine abgeranzte Karre. Aber die liegt einfach mal sehr viel höher, wo du einfach mal wirklich Offroad
Ja.
durchkommst, ne? Womit mit einem SUV heutzutage gar nicht erreichbar wäre.
Kommt auf den SUV an. Also ich muss sagen, ich habe mal eine Zeit lang für Jaguar Land Rover Deutschland gearbeitet. Und da hatten wir tatsächlich als, ich glaube, der neue Velar war das, als der rauskam, sind wir von der Arbeit aus, hatten wir so eine Schulung und sind dann in so einen alten Steinbruch gefahren, der von Land Rover selber betrieben wird als so Übungs- und Testgelände und so. Und das war irgendwo, ich glaube, Dortmund die Ecke oder so. Und da sind wir tatsächlich auch hier mit den großen Range Rovern und so durchs Gelände gefahren. Und ich war wirklich erstaunt, wie geländefähig diese Autos sind. Und also wirklich mit so einem dicken Range Rover, die Treppen hochgefahren und durch tiefes Wasser gefahren und alles, das haben die so gemacht, ohne Murren, ohne nix. Und da hatte der Instruktor, den wir da hatten, hatte uns erzählt, der hatte damals vor nicht allzu langer Zeit davor eine Gruppe da, wo jemand mit einem Q3 oder so dabei war. Und er meinte so nach dem Motto, ah ja, hier, was die Dinger können, das kann meiner auch und das kriegt er auch hin. Und da sagte der Instruktor wohl zu dem, ja, ich beweist dir das Gegenteil, wenn ich darf. Und er meinte, ja, hier mach, ne? Und der kann das auch, aber dann ist der über so eine Piste gefahren, wo also links und rechts immer unterschiedlich so Hubbel sind zum drüberfahren, sodass der sich komplett verschränken muss. Und während der da drüber gefahren ist, hat sich das Auto in sich, dieser Q3, so verzogen, dass die Heckscheibe geplatzt ist. Und dann hat er gesagt, so, ich hab dir gesagt, der kann das nicht.
Ja.
Und also ich weiß, was du meinst mit diesen ganzen SUVs hier von Audi, BMW und Co. Aber zumindest die ganzen Land- und Range Rover, die können das tatsächlich.
Okay, dann ist das die Ausnahme, würde ich sagen. Aber ich meine, die sind ja auch dafür gebaut dann halt auch,
Ja.
ne? so manch einen Förster oder so, die holt sich auch speziell so ein Auto.
Ne? Gerade die Defender, ne? Die werden ja viel genommen dafür. Und
wo ich jetzt von den Mitsubishi sprach, war es ja so, dass das Ding einfach nur auf dem Hof war, um von A nach B über die Waldwege zu kommen, zu den Flächen, wo die Tiere stehen.
Arbeitstiere.
Ja, ja, ja. Darum ging es dann halt an dem. Aber der hat mir speziell gefallen. Da habe ich den abends direkt im Internet gesessen und habe geguckt, kannst du das gebrauchen?
Was kostet so eine Kiste? Eignet sich auch sehr gut für den Winter. Also wenn der alte Polo mal die Grätsche macht.
Ja.
Du hast mir auch erzählt, der hat schon um die 200.000 schon runter.
Über.
Ja.
Lass es 245.000 oder so Wahnsinn. Sein. Ich habe dem 2019 habe ich mal nochmal alles durchchecken lassen. Da hat er dann mal endlich mal wieder einen Zahnriemen neu gekriegt. Den durfte man nicht angucken, den Zahnriemen. Aber das war
dann übel. Ist er schon auseinandergefallen.
Ja, der war. Der war wirklich.
War noch der erste.
Nee, das nicht, aber der war wirklich fertig.
Okay.
Der war bestimmt locker 10 Jahre alt.
Mhm.
Und was mir noch eingefallen ist, was ich mir noch holen würde, wäre irgendwas Van-mäßiges. Oder was ich in die Garage stellen würde. Irgendwas, was funktional dafür gedacht ist, um irgendwo hinzufahren, das Fahrrad, das Mountainbike rauszuholen, eine Runde im Wald rumzuballern und gegebenenfalls auch da drin zu schlafen.
Ja, so ein Camper-Van.
So, ja, aber dann im kleineren Format. Ja? Hm. Also es würde halt auch, weiß ich nicht, so ein Opel als Was ist das? Opel, so ein Sprinter?
So ein kleiner Ducato-Verschnitt quasi.
Genau. Würde vollkommen ausreichen
für sowas. So ein Scudo.
Scudo. Ne? Oder was bei VW der Caddy ist oder sowas.
Ja, oder sowas. So Mikrocamper nennen die sich Dinger sicher dann.
Würde dafür völlig ausreichen. Sowas würde ich mir auch, glaube ich, noch in die Garage stellen, genau.
Oder halt damit rumfahren, weil in der Garage hast du jetzt keinen Platz mehr. Ja, Marc, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du da warst.
Sehr gerne.
Fand es sehr interessant, vor allem diese ganze Geschichte rund um das Thema Punto Forum bzw. puntotreffen.de, weil, wie schon eingangs gesagt, hat mich das auch in meiner Punto-Anfangszeit doch sehr geprägt und sehr gut oder sehr geholfen. Und also an alle Punto-Fahrer da draußen, es besteht Hoffnung, dass wir da bald wieder drauf zugreifen können. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Dir wünsche ich eine gute Fahrt nach Hause.
Danke.
Und euch allen bis dahin auch eine gute und knitterfreie Fahrt. Ciao. Du kannst auch Tschüss sagen.
Ciao.